Willkommen zur 536. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind heute auf dem Racetrack und beobachten dort das Rennen der Indy 500 Serie. Mit mir hier zum ersten Mal im Sneakpod mein Bruder, Robert Krüger.
Was, jetzt bin ich dein Bruder? Ich dachte, ich bin der Safe-Knacker.
Nee, für heute.
Nee, du kannst nicht mein Bruder. Dann bist du mein anderer Bruder, der mit dem einen Arm, Stefan Giesbert.
Hallo! Deine Bruder bist du nicht automatisch der andere Bruder.
Ja,
überleg das mal mit deinem Bruder jetzt, wenn du deinen.
Ist mir auch gerade in dem Augenblick klar geworden, ja. Lass mir nochmal meine Anmoderationsscherze, die ihr so schlecht sie auch sind.
Ich glaube, ich würde einfach die Anmoderation jedes Mal überspringen.
Wenn du unseren Podcast hören würdest, ja.
Vielleicht.
Ich weiß nur so nicht. Kann man es schaffen, seine Podcastliste auf Null zu kriegen, ich sag's dir.
Oh ja, ach, darüber müssen wir reden. Ich werde gleich hinten unsere Sendung doch noch ein bisschen abändern. Du wirst dich wundern. Aber bis dahin, Logan Lucky. Worum ging's?
Ja, ich habe Logan Lucky geschaut. Ein klassischer Heist-Movie aus dem Jahre 2017 mit den Hauptfiguren Channing Tatum und Adam Driver. Und dann, also wir haben Channing Tatum hier, Magic Mike und so, kennen wir alle, Foxcatcher. Und Adam Driver.
Du kennst
hier
das, ich kenne das nicht.
Du kennst das auch alles. Der Adam Driver, hier der Komische mit der Maske und dem Zackenlaserschwert. bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Es ist der Typ, der Kylo Ren.
Ah.
Adam Driver. Und dann haben wir noch Daniel Craig, das Ganze in einem schönen klassischen Heist-Movie von Steven Soderbergh. Und wir lernen also am Anfang unsere beiden Brüder kennen. Channing Tatum ist ein etwas leicht Gehbehinderter, also er humpelt ein bisschen. Ja, arbeitet auf dem Bau, sag ich mal. Und am Anfang kriegen wir mit, wie er seinen Job verliert, weil versicherungstechnische Gründe, irgendwas. Wir können hier keine Leute haben, die humpeln. Das ist zwar bei ihnen egal eigentlich, weil sie Gabelstapler fahren und da ist es wurscht, ob sie humpeln oder nicht, aber irgendeiner von der Versicherung hat das gesehen, dass sie humpeln. Jetzt müssen sie leider, sind sie leider gefeuert. So, kommt mal wieder ein weiterer Punkt zu der langen Serie von dem Fluch, der auf den Logans offensichtlich lastet. Sein Bruder, gespielt von Adam Driver, hat nur noch einen Arm, also ihm fehlt ein Unterarm. Also eigentlich hat er noch beide Arme, das betont er auch einmal. Es fehlt ihm nur ein Teil vom Unterarm und eine Hand. Und das ist ein anderer Teil, den hat er im Irakkrieg verloren, auf dem Weg zum Flughafen, wo er rausgeflogen werden sollte, ist er dann doch nochmal so eine Roadside-Bomb hochgegangen und hat ihm diese Verletzung beigefügt. Und dann werden noch ein paar andere Instanzen erwähnt, wo die Logan-Familie offensichtlich totale Pechvögel sind. Und deshalb setzt sich unsere Channing Tatum-Figur jetzt in den Kopf, das muss jetzt, diese Spech-Serie muss jetzt ein Ende haben, das kann so nicht weitergehen und außerdem braucht er dringend Geld. Insofern wollen sie jetzt einen Überfall machen und er versucht seinen Bruder eben davon zu überzeugen, dass sie das machen müssen. Und das Ziel des Überfalls soll die NASCAR-Strecke sein, an der die letzte Baustelle liegt, auf der er gearbeitet hat. Und er hat bei dieser Baustelle gewisse Informationen erhalten, die er dazu zu nutzen gedenkt. Und dann nimmt diese Heist-Planung so langsam ihren Lauf und das Ganze wird natürlich in allerlei Dinge verstrickt. Also sowohl das NASCAR-Rennen und die Fahrer werden da irgendwie wichtig dabei, als auch ein im Gefängnis sitzender Safe-Knacker, gespielt von Daniel Craig, also James Bond persönlich, wunderbar gespielt, als er spielt sie so ein bisschen so wie so einen Redneck-Typen, der ja eben von seiner Profession her Safe-Knacker ist und den sie dann für eine Nacht aus dem Knast holen wollen und danach wieder reinbringen, damit niemand sozusagen beweisen kann, dass er es gewesen ist.
Okay.
Und das Ganze hat natürlich, wie sich das für einen anständigen Heist-Movie gehört, und die beiden sind auch, die wirken so auf einen, als ob diese Pechsträhne vielleicht keine Pechsträhne, also das mit dem Arm sicherlich, aber manche andere Sachen hat man manchmal das Gefühl, vielleicht sind sie auch nicht ganz die hellsten. Und so ein bisschen so dümmliche Hinterwäldler halt, so wirken sie manchmal. Mhm. Aber dann merkst du auch immer wieder, nee, das stimmt eigentlich nicht. Das ist so, das ist so der erste Anschein, den sie machen, aber eigentlich sind die gar nicht so dumm. Und eigentlich sind die ziemlich, ziemlich clever. Also manchmal halt vielleicht fehlen ihnen einfach die Mittel oder so, um ja, weiß nicht, oder sie wirken halt so, warum auch immer. Und jedenfalls, das Ganze ist sehr humorvoll gemacht. Also der ist, der nimmt zwar den Fall ernst, und es ist auch ein ernsthafter Heist-Movie, wo jetzt alles, was so passiert, also wenn ist nicht viel Action drin, also es ist jetzt nicht so, dass es große Schießereien gibt oder sowas, aber alles, was so passiert, ist nachvollziehbar, aber das Ding ist irgendwie so clever gemacht, irgendwie so, wenn ich jetzt cool sage, dann denkt man, dass die Leute cool sind. Die Leute sind nicht cool, aber der Film ist cool. Also der hat so, das ist jetzt Steven Soderbergh, der weiß halt, wie man es macht, gell?
Ja,
also, er hat so, er zeigt die richtigen Dinge, er erzählt die Sachen auf die richtige Weise, er hat einen liebischen Spaß dabei, auch an so kleinen Details uns teilhaben zu lassen, wie jetzt was funktioniert, oder wenn sich später herausstellt, dass das vielleicht doch anders gewesen ist, als es für die Personen und uns im ersten Durchlauf den Anschein hatte, dann sehen wir vielleicht von irgendeinem Vorgang nochmal einen zweiten Durchlauf, und dann sehen wir, was da noch passiert ist, als wir und die Kamera mit der einen Person weggegangen sind, was dann in dem anderen Raum noch geschehen ist, nachdem der weg war, ja, und der hat es nicht mitbekriegt, weil er es nicht mitkriegen sollte, und wir haben es auch nicht mitgekriegt, weil wir mit der Kamera mit ihm mitgegangen sind.
Mhm.
Und dann erfährst du später nochmal sozusagen zusätzliche Informationen über das, was da gewesen ist, und dann ergibt sich nochmal ein anderes Bild. Und viele solcher kleinen, clever gemachten Dinge, die zu einem wirklich schönen Gesamtfilm zusammenfinden. Also ich habe sehr viel Spaß dran gehabt. Und ja, wenn ich das jetzt in Punkte gießen muss, würde ich definitiv irgendwo so in die Richtung 8 Punkte gehen.
Okay. Sieht ja auch so stylisch aus, so schick, also montiert, tolle Fahrten, tolle, kann ich mir vorstellen, dass man so, wie heißt das Autorennen, Indy 500 Series zeigt, da kannst du ja auch geile Race-Aufnahmen zeigen und so Zeugs.
Davon sind nicht so wahnsinnig viele drin. Ich weiß nicht warum. Also es gibt ein paar, wir sind auch einmal in einem Auto, und einmal gibt es so ein Überholmanöver und so ein bisschen Unfall und so Zeugs, aber das ist nur, um einer Figur noch so ein kleines bisschen Hintergrund zu verleihen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sie dafür entweder nicht genug, Lizenz oder Zeit, oder ist es zu aufwendig zu machen. Ich weiß es nicht, kann ich nicht beantworten. Ist jedenfalls nicht so viel drin, wie du jetzt vielleicht denkst.
Okay.
Es kommt vor, um der ganzen Sache ein bisschen Fleisch zu geben, dass wir da wirklich sind, dass dieses Setting ordentlich etabliert ist und dass wir das Gefühl haben, okay, da sind wir jetzt, das veranstaltet jetzt, aber die Action unseres Films spielt dann eher im Untergrund dieses Stadions. Oder Stadion ist das falsche Wort, das ist halt so ein Racetrack, aber der ist ja irgendwie
ja,
so ein
riesiges
Stadion, mit so einem Infield in der Mitte, und dann, ja. Da sind wir mehr so unten drunter. Aber dazu darf ich nichts sagen.
Okay. Aber sonst vom Look her gut.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er mir jetzt in Erinnerung geblieben ist wegen, oh, diese Kameraeinstellung. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, auch wenn er mal so einen Zeitsprung machen will oder will irgendwas im Zeitraffer erzählen, oder er will Dinge uns vermitteln, die für später wichtig sind, dann ist das einfach erzählerisch alles hervorragend gemacht. Also wir kriegen halt so, ja, also schon von den ganz einfachen Dingen, ja, Show, don't tell. Also wir müssen halt wissen, dass unsere Hauptfigur Channing Tatum handwerklich ein bisschen begabt ist oder so. Und dann wird halt nicht irgendwie groß versucht, das irgendwie irgendwen daher erzählen zu lassen, dass er halt handwerklich begabt ist, sondern wir lernen am Anfang seine Tochter und die Beziehung zu seiner Tochter kennen, während er an einem Auto schraubt. Und da schon etabliert sich so ein Bild in deinem Kopf. Ja, das sind so die einfachen Dinge, die aber eben Soderbergh halt alle richtig macht. Und dadurch auch beiläufig Informationen vermittelt immer wieder im Film, die Figur halt kompletter und das Bild von ihm kompletter machen. Und nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Bruder. Und ich habe den auf Englisch geguckt und die sprechen alle so einen, es spielt in West Virginia und John Denvers Take Me Home Country Roads spielt in diesem Film auch eine wichtige Rolle.
Mhm.
Und die haben halt so einen Akzent alle und ich bin mir nicht sicher, wo die jetzt im Einzelnen alle herkommen, habe ich nicht nachgeschlagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten dieser Schauspieler vielleicht keinen West Virginia-Akzent im Original haben. Aber ich für mein Ohr ist vielleicht auch jetzt schwer zu beurteilen, ob der korrekt war, das kann ich unmöglich wissen, aber die klangen zumindest alle so, als könnten sie aus der gleichen Gegend sein. Die haben alle auf die gleiche Weise, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Airquotes, seltsam gesprochen. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht auch. Und vor allen Dingen hat mir wirklich die Rolle von Daniel Craig hat mir gut gefallen.
Okay. Das klingt doch auch mal wieder nach einem Film, der mich durchaus reizen und interessieren könnte.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, dass der dir auch Spaß machen würde.
Wo hast du den? Gibt es den schon irgendwo?
Den habe ich auf iTunes geklickt. Da kostet natürlich jetzt noch ein Fünfer zum Ausleihen. Aber ja, kann man definitiv klicken. Das sind ganz gut investierte 5 Euro.
Okay.
Ich hab noch also Netflix weiß ich nicht. Netflix habe ich aktuell nicht. Aber vielleicht gibt es den da auch. Musst du mal gucken.
Ich klicke es einfach mal bei, wer streamt es, rein. Und dann werde ich ja benachrichtigt. Das ist ja ganz praktisch.
Ach ja, hast du da so einen Account? Kannst du das mal erklären? Habe ich nämlich nicht.
Du kannst, wenn du da einen Account klickst, dann kannst du deine Anbieter raussuchen, das heißt, die für dich relevant sind. Also ich habe ja jetzt nur Netflix, iTunes, Amazon drin und Sky Go, weil man das theoretisch auch noch günstig dann zusammenklicken könnte, wenn man größeren Bedarf hätte. Und kann dann eben zum Beispiel Benachrichtigungen anzeigen machen oder du machst einfach, dass du den Film gerne auf deiner Watchlist sehen möchtest und dann kann er dir, also dann kriegst du Nachrichten, wenn damit was passiert. Das ist natürlich bei einer Serie ein bisschen nervig. Ich habe nämlich im Moment dieses Alex Inc. Da reingeklickt. Das ist diese ABC-Verfilmung von dem Startup-Podcast von Gimlet Media. Und da kriege ich halt jedes Woche 2 Nachrichten, wenn es irgendwie auf Amazon und iTunes erscheint oder so. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber sonst ist eigentlich ganz cool, gerade wenn man so Sachen eben mal sehen will. Jetzt hier Logan Lucky, ja, finde ich spannend. Ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, 5 Euro gebe ich da jetzt direkt mal für aus bei iTunes. Sondern sag halt, oh ja, mein Gott, wenn der bei Amazon oder bei Netflix irgendwann mal in die normale Verfügbarkeit rutscht, dann möchte ich es gerne sehen. Aber die haben noch ganz viele andere Anbieter, also Maxdome, Google Play, SkyScore Store, Microsoft.
Ja, ich kenne, wer streamt es durchaus, aber ich habe das bisher immer ohne Account verwendet. Einfach reingegangen, wenn ich irgendwas sehen wollte oder wenn ich mir dachte, warum kriege ich das eigentlich nicht, dann habe ich da geguckt und habe ich gesehen, nicht verfügbar bei denen, die ich brauche.
Mhm.
Okay, und ich habe dann nie mehr einen Account gemacht.
Ja, also der Account, also ich benutze den Account auch meistens mehr als Reminder, aber ich möchte halt nicht quasi in 2 Monaten erinnert werden, sondern ich möchte dann erinnert werden, wenn sich für mich da relevante Erinnerungen ergeben haben.
Ja, zum Beispiel wollte ich neulich mit meiner Freundin Arrival gucken. Den haben wir noch auf unserer gemeinsamen Watchlist und irgendwann hatten wir so einen Abend, wo sie auch meinte, so jetzt, weil der ist ja sehr lang, auch 2,5 oder so Stunden. Ja. Und meistens, wenn die Kleine im Bett ist und dann ist man so K.O. vom Tag und dann, bis man dann sich vom Fernseher eingefunden hat, noch ein bisschen die Wohnung aufgeräumt hat, dann denkst du dir 2,5 Stunden jetzt, echt, das packe ich nicht. Und jetzt hatten wir neulich so einen Abend und dann haben wir geguckt, Arrival, und dann kannst du den im Moment nur kaufen. Sowohl bei Amazon als auch bei iTunes. Es gibt ihn nicht du kannst da keine 5 Euro einwerfen, um ihn zu leihen.
Okay.
Was ich ärgerlich finde.
Ja, das ist echt, der ist von 2013, also eigentlich, ja. Oder bei Amazon gibt es ihn mittlerweile ich habe den falschen Film. Ich habe den falschen Film gefunden.
Ja. Naja, das passiert auch manchmal bei so Filmen mit nur einem Wort oder so. Da gibt es am meisten schon einen irgendwie 1952er irgendwas.
Ja, genau. Der so da war es irgendwie 35 Minuten Kurzfilm. Aber ja, bei Sky Go ist er dabei. Das kostet, glaube ich, auch irgendwie einen 10er im Monat.
Ja, aber das ist Sky. Da habe ich so viele Dinge über die App gehört. Da würde ich wahrscheinlich schreiend davonlaufen.
Och, komm jetzt.
Nee, ich brauche nicht, also wenn ich jetzt nochmal einen Zehner pro Monat raushaue, dann sicher für Netflix und nicht für Sky Go.
Ja, das wäre halt was, sowas, also krass, Sky Go, da sind ein paar Sachen dabei, die interessant sind und die holst du dir an und dann musst halt einen Monat mal Binge-Watching machen. Keine Ahnung, guckst du das und Westworld und noch zwei Sachen und dann hast du es wieder drin.
Ja. Gut, nächstes Thema, Droge der Wahl.
Sehr gut. Unser Lieblingsthema, möchte ich sagen. Also seit letzter Woche vielleicht nicht mehr so.
Also ich halte mich heute mal raus, denn ich hat mich innerhalb der Woche irgendein Virus befallen und ich lag mit Fieber im Bett und so.
Ach so.
Und man hört es vielleicht an meiner Stimme, so richtig gut ist noch nicht wieder. Ich huste auch dauernd. Und deshalb habe ich mir ein Glas belegt. Wasser stehen. Ja, definitiv.
Ja.
Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich morgen wieder richtig arbeitsfit bin.
Echt? Oh shit. Ja, trotzdem tapfer, dass du heute aufnahmefit dich gepumpt, gespritzt. Also
hier so in der Ecke hängen und so ein bisschen in so einen roten Strumpf reden, das geht schon.
Ja. Oh, zum Glück habe ich noch Eis.
Haha, was rührst du denn Schönes?
Ich werde mir einen Greenpoint machen.
Also ich kann ja mal das Rezept aufsagen. Dann
ja, das kannst du machen, wenn ich hier in Ruhe arbeite.
Genau, da kommt da so vermutlich Roggenwhisky rein, würde ich jetzt denken.
Richtig, in meinem Fall ist es Bullet.
Genau, also amerikanischer Roggenwhisky, dann kommt da ein roter, süßer Wermut rein und dann ein bisschen gelber Chartreuse. Das ist ein französischer Kräuterlikör. Und dann kommen da noch zwei Dashes, einmal Orange Bitters und einmal Angostura Bitters rein.
Richtig. Als Wermut habe ich Punta Mies genommen. Ja. So. Ja, ich werde hier noch ein bisschen beschäftigt sein. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich baue ihn heute im Glas, weil ich mir jetzt keine Lust habe, da noch ein Krüglas nachher spülen zu müssen und so. Und
tja, das
muss man hier klopfen auf die Flasche, weil die gerade nicht aufgeht.
Sei dir verziehen.
Scheiß Chartreuse.
Ja, da ist eine Menge Zucker drin und deshalb bappt der immer. Ja, man hört das schon.
Unsere Nachbarn auch. Ja, so.
Gut, ich werde mal derweil zum nächsten Film übergehen.
Ja.
Da will ich auch nur, also will ich jetzt groß gar nicht bewerten, weil da hatten wir eine eigene Sendung zu. Ich hatte nur kürzlich eine Blu-ray, ganz, ganz oldschoolig, habe ich ein physisches Medium in die Hände bekommen.
Retro!
Ja, Retro-Wochen im Sneakpot. Es kam eine Blu-ray bei mir an, die ich im Dezember vorbestellt hatte, und zwar natürlich die neue Star Wars Last Jedi. Jetzt in Vorbereitung auf Solo muss man sich ja schon mal wieder so ein bisschen in die Stimmung bringen. Und ich hatte damals Last Jedi nur auf Deutsch im Kino gesehen, mhm. 3D. Du hattest ihn, glaube ich, auf Englisch geschaut, ne?
Ja, genau, Englisch 2D.
Und bei mir jetzt dann auch 2D, weil 3D-Fernseher habe ich keinen. Aber jetzt hatte ich eben die Chance, ihn mal auf Englisch zu sehen. Das habe ich jetzt gemacht. Und ich muss sagen, mir sind nochmal eine Menge kleine Details aufgefallen, die ich bei der Erstsichtung im Kino einfach, ich bin ja kein zweites Mal ins Kino gegangen, schaffe ich im Moment mit dem Kind auch nicht, solche Spirenzchen zu machen, ja. wie man das früher vielleicht gemacht hätte. Und da sind so viele kleine Details drin an vielen Stellen, die mir nie aufgefallen sind. Also die auch schnitttechnisch teilweise total clever sind. So vielleicht, weiß nicht, es gibt so Sachen, wo zum Beispiel am Schluss die Frage, wie kommen sie aus diesem. Dürfen wir jetzt spoilern oder dürfen wir nicht spoilern?
Ah, nee.
Okay, gut.
Okay. Noch ein bisschen frisch.
Dann lass es mich anders umschreiben. Es gibt eine Szene, wo eine Frage aufkommt, wie man sich aus einer misslichen Lage befreien kann. Mhm. Und der nächste Schnitt. Auch
in dem Film gerade dauernd auf, finde ich.
Ja, der nächste Schnitt ist auf ein Viech, so ein. Ich sag jetzt nicht genauer, ein Viech, und dieses Viech ist die Lösung. Aber das wissen wir in dem Augenblick noch nicht. Mhm. Das ist genauso, die Frage wird in den Raum gestellt, das Viech wird gezeigt, mhm. und dann rollt BB-8 daneben vorbei, und wenn du es nur so in einem Zug durchguckst, dann ist es erstmal so, als ob als ob der Shot jetzt nur auf dem Viech angefangen hat und dann kommt BB-8 ins Bild, ja, und da, mhm, um den geht's dann eigentlich. Aber wenn du es halt so genau anschaust, dann denkst du, ja, der Schnitt verrät eigentlich, wie es gleich weitergeht. Ja. Und das macht der Film an mehreren Stellen so. Und einmal ist zum Beispiel eine Szene drin, wo plötzlich Unterstützung kommt und man weiß nicht so genau, woher. Und in der Szene huscht einmal ganz kurz der Schatten vom Millennium Falcon über den Boden. Und erst danach wird der Millennium Falcon gezeigt und dann jubeln alle, die da jetzt Unterstützung bekommen, dass der Millennium Falcon da ist. Und als Zuschauer hättest du es schon eine Sekunde, zwei Sekunden vorher wissen können, wenn dir dieser Schatten auffällt. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen anderen Visual Cue, dass er jetzt da ist, sondern nur irgendwie, ja, plötzlich explodiert ein feindliches Schiff, aber das hätte auch irgendwie von irgendeinem, ja, abgeschossen worden sein können. Und das sind so, von solchen Kleinigkeiten habe ich eine Menge gesehen, wo ich dachte so, oh, ist das gut gemacht. Mhm. Und ja, insgesamt, er hat mir nochmal richtig Spaß gemacht und er ist auf Englisch natürlich schon irgendwie auch cooler, weil es einfach, es ist authentischer in den Szenen einfach, aber ich fand die deutschen Stimmen nicht schlecht, das hatte ich damals ja auch gesagt, dass ich da kein Problem mit hatte. Trotzdem hat er mir jetzt auf Englisch nochmal richtig Spaß gemacht und jetzt ist mir auch aufgefallen, was du meintest mit diesen britischen, amerikanischen Akzenten.
Das ist schön, oder?
Ja, ist schön gemacht, ja.
Ja. Dieser Drink ist einfach fantastisch.
Ja, mehr wollte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Star Wars immer eine Blu-ray wert. Ich muss da jetzt noch das ganze Bonusmaterial schauen, aber dazu, ja, muss ich mir mal Zeit nehmen.
Ja, kannst ja vielleicht beim wenn du es mal geschaut hast, mal nochmal drüber reden. Ich weiß halt, also ja, ich möchte ihn auch nochmal sehen, aber irgendwie, ich nehme mir oder habe mir bisher noch nie oder vielleicht dreimal Zeit genommen, Bonusmaterial auf Blu-rays zu schauen. Von daher gibt es für mich eigentlich keinen richtigen Grund, dass ich das mir jetzt noch, also dass ich mir eine Blu-ray kaufen sollte. Ich glaube, ich warte einfach, bis es verfügbar ist.
Glaub, ja, bei Star Wars habe ich halt seit Anfang an immer alles auf Medien und
ja, ich habe auch irgendwo noch meine VHS rumliegen, aber ich habe halt kein Abspielgerät mehr.
Ja, das stimmt. Die ganz Originalen habe ich auch nur auf VHS, weil ich da irgendwie mich nie aufraffen konnte, diese blöden Special Editions mal zu kaufen. Aber immerhin, die steht da und da ist so der Vader-Kopf drauf und da sind die drin, ich weiß das. Und es gibt noch einen VHS-Player auf dem Dachboden irgendwo.
Ja, ach, vielleicht kaufe ich die auch. Ich habe einmal quasi 1 bis 6 schon mal gekauft gehabt. Vielleicht kaufe ich dann, wenn sie in der Box verfügbar sind, jetzt die 3 neuen noch und die anderen beiden Filme. Mindestens 2 die ja noch. Also der vom letzten Jahr, vorletzten Jahr, weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. Ach, eine neue Hoffnung oder so ähnlich? War das der?
Nee, Rogue One.
Ach ja, Rogue One. Und
jetzt. Neue Hoffnung ist der allererste, also der 4er.
Wie komme ich denn da drauf? Na, ne. Habe ich mich selber wieder verwirrt. Ich sollte einfach nicht so viel reden. Ach nee, warte.
Auf dem Podcast. Du musst.
Ich
und zwar musst du jetzt reden über deine Sichtung des neuen Point Break Films.
Genau. Ich bin ja großer Point Break Fan. Das habe ich vielleicht das ein oder andere Mal schon kundgetan.
Nein.
Das ist auch einer der Filme, die ich quasi immer schauen kann. Jetzt viel zu lange nicht mehr geschaut habe. Vielleicht sollte ich ihn mal wieder sehen. Und jetzt habe ich durch Zufall entdeckt. Das hat mir übrigens nicht, wer streamt es, verraten, sondern ich habe es einfach durch Zufall entdeckt, dass der neue Point Break jetzt bei Amazon Prime mit dabei ist. Und da dachte ich mir auch, Mensch, schaust du dir den doch mal an, wolltest du immer angucken, hatte keine großen Hoffnungen darauf, hab nicht erwartet, dass es irgendwie jetzt ein neues Meisterwerk wird, und hatte vor allen Dingen die Befürchtung, und die wurde hundertprozentig erfüllt, dass die neuen Autoren, also die Autoren, die jetzt das Remake gemacht haben, für mein Gefühl diesen alten Film entweder nicht verstanden haben oder ihn nicht so umsetzen wollten, wie ihn damals Catherine Bigelow gemacht hat. Die wollten halt einfach geile Actionsequenzen mit super coolen Extremsport-Stunts zeigen, daraus eine dürftige Polizei-FBI-Geschichte nehmen, basteln und noch ein bisschen die alten Namen benutzen und so im Entferntesten die Strukturen von dem alten Film nachbauen. Ich bin relativ überzeugt davon, wenn dieser Film nicht Point Break hieß und nicht die Namen nachbauen würde, also eben keine Verbindung zu dem anderen Point Break ist, hätte der mir als Extremsport-Actionfilm schon ganz gut gefallen. Da sind coole Stunts dabei, da sind coole Aufnahmen dabei, da ist eine unsinnige Geschichte dabei, die ich zu keiner Sekunde glaube, also aber auch zu keiner Sekunde glauben muss, weil es einfach mich so unterhält in der Art, wie da erzählt wird, was sie eben erleben und was sie da machen und warum sie miteinander jetzt bestimmte Interaktionen machen. Aber dadurch, dass es einfach ein Remake, vermeintliches Remake des alten Point Break von 1991 sein sollte, war ich erwartet enttäuscht. Aber dadurch, dass ich es so erwartet hatte, war es mir nicht auch egal. Also, wer einen guten, knackigen Actionfilm sehen möchte und ist eben kein so großer Fan ist wie ich von Point Break, finde ich, kann man den gut angucken als das, was er ist. Ein Extreme-Sport-Action-Gangster-Film. Und wenn man den alten nicht gesehen hat, ist es, glaube ich, immer noch funktionierend. Wenn man den allerdings mag, braucht man den neuen wirklich nicht zu sehen, weil das ist einfach, es ist zu nah dran. An jeder Stelle vergleicht man, an jeder Stelle merkt man so, ach hier, guck mal, das ist ja der Charakter, ne, der würde jetzt das und das machen. Man weiß ja schon gefühlt, wie die Charaktere reagieren, was denen wichtig ist, auf welche Punkte sie, und von daher, nee, leider durchgefallen als Remake, als Actionfilm von mir aus. Weiß nicht, hattest du ihn damals gesehen?
Ja, ich hatte ihn in der Sneak gesehen und habe ihn in der ebenso benannten Folge 419 besprochen. Ich habe ihm damals offensichtlich 6,25 Punkte gegeben und ich glaube, mir ging es da ähnlich wie dir. Als Verbindung zu dem neuen Film, irgendwie falsch verstandene Referenz und viel zu viel auf die Action Wert gelegt. Aber was die Action angeht und wie sie gefilmt ist, schon handwerklich sehr solide gemacht.
Genau, ja. Also von daher kann man gucken, tut nicht weh. Aber man darf halt nicht Point Break erwarten, auch wenn es draufsteht.
Genau, was man erwarten darf, ist Red Oaks, wenn man Red Oaks draufsteht. Und ich habe das Gefühl, ich habe dich da so ein bisschen angesteckt, kann das sein?
Genau, das bringt uns auch direkt zum ersten Film wieder zurück, weil der ist nämlich auch von Steven Soderbergh produziert, also Red Oaks.
Ja, genau. Ich hatte zweimal Adam Driver, möchte ich bitte auch die Connection oben.
Vergessen.
Star Wars und Logan Lucky.
Ach ja.
Ja, es stimmt, Red Oaks hat Executive Producer Steven Soderbergh, aber wie das so ist mit den Executive Producern, ich weiß nicht, wie viel Einfluss der so wirklich da ausübt.
Also wer da die Details zu hören möchte, einfach die Sendung von der letzten Woche hören. Bei uns war es so, ich habe das meiner Frau dann vorgeschlagen. Montagabend haben wir angefangen, das zu schauen. Ich war Montag ein bisschen angeschlagen. Jeder weiß, der die Sendung von letzter Woche gehört hat, weiß auch warum. Und wir haben irgendwie die ersten 10 Minuten geschafft, aber wir haben es auch erst abends im Bett geguckt und sind wir müde und dann haben wir, okay, komm. Gucken wir morgen weiter, dann haben wir die nächsten 10 Minuten geguckt am nächsten Tag, dann wieder geschlafen und dann haben wir seit Mittwochabend bis jetzt heute Sonntag komplett 2 Staffeln geschaut.
Also, boah, Alter.
Ich möchte nicht sagen durchgesuchtet, aber durchgesucht. Ja, es war Donnerstag, der Feiertag, das war Christi Himmelfahrt dabei. Da war relativ schlechtes Wetter, so dass wir da auch nicht groß draußen waren. Also wir waren irgendwie einmal laufen und so, aber sonst haben wir echt nicht viel gemacht und haben ganz viel geschaut und ja, hat uns gut in Bann gezogen und sehr, sehr begeistert. Also es ist wirklich schön zu schauen. Gibt eine
ist irgendwie ganz
Stimmung.
Niedlich einfach, oder?
Ja, es ist einfach, ach, diese Charaktere sind so nett und es fühlt sich so garstig nach 80ern an und ja, ich stehe halt auch total auf Coming-of-Age-Filme, Komödien. Und von daher hat es sowieso einen sogenannten Sweet Spot für mich gehabt. Also es war ganz, ganz toll. Ja.
Du hast jetzt die zweite Staffel auch schon durch.
Die zweite Staffel habe ich auch schon durch, ja.
Kannst du mir vorab verraten, hat die zweite Staffel auch so eine blöde, ich sag mal, übersinnliche Folge wie die erste Staffel? In der ersten Staffel gibt's ja diese Body-Swap-Folge.
Ja.
Die mich fürchterlich genervt hat.
Ja, die war ein bisschen doof. Ich dachte, die sei in der zweiten gewesen.
Nee, die ist in der ersten.
Nee, so eine übersinnliche gab's nicht.
Ist schon mal gut.
Es war aber auch eine quatschige Folge dabei. So, ach ja, da haben sie das gleiche jetzt wieder gemacht. Aber es war bei weitem nicht so quatschig.
Na gut, ich bin jetzt bei der zweiten Staffel irgendwie in der fünften, vierten, fünften, sechsten, irgendwie sowas.
Ja. Ja, dann hast du die vielleicht sogar schon gesehen. Also die ich halt so empfinde. Junggesellenabschied, hast du die schon gesehen?
Nee, hab ich noch nicht.
Gut, dann kommt das noch. Ja, nee, aber auch die Charaktere sind toll, gut ausgewählt. Nettes Schauspiel, ja, kann man gut weggucken. Ist wirklich, macht Spaß, also macht richtig Spaß.
Ja, in der zweiten Staffel ja auch dann mal mit halbwegs bekannten Stars, John Hodgman zum Beispiel, in einer Nebenrolle. Das fand ich jetzt, ja.
Ist denn schon wieder? Ich kenne auch wieder keine Leute, bitte hilf mir.
I'm a Mac, I'm a PC. Die Werbung von Apple, ach, von früher. Sagt ihr noch was?
Ja, ich habe mal gehört, dass es die gab, ja.
Okay, naja, gut. Der Typ ist jedenfalls Comedian, John Hodgman, war früher mal regelmäßiger Contributor in der Daily Show, als sie noch von Jon Stewart moderiert wurde. Und hat auch ansonsten zum Beispiel einen eigenen Podcast, Judge Hodgman. Und kann ich auch empfehlen.
Wen spielt er denn?
Diesen Typen in dem Lokalfernsehsender.
Ah, mit dem fiesen Bart.
Ja, der ihm den Zugang, haben die nicht alle einen fiesen Bart in den 80ern, der ihm den Zugang zu diesem Schneideraum da vermittelt.
Ah,
nicht vermittelt, sondern gibt.
Genau. Ja, der war auch cool. Ich find's auch schön, wie der Vater mit den Gay Guys abhängt. So lustig.
Ja.
Und das ach, überhaupt so, nicht Vater, rafft.
Ja, nee, der checkt's nicht.
So gut, also.
Vater ist überhaupt eine sehr, also, Stück weit bedauernswerte, aber dann doch immer wieder auch sehr sympathische Figur.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also der gerade den Vater war ich echt super.
Ja, das heißt, ihr guckt die dritte Staffel jetzt auch noch. Ihr habt jetzt nicht irgendwie Schluss gemacht, sondern das war jetzt nur der Punkt, wo es euch gerade jetzt hier.
Ja, es ist Sonntagabend. Wir haben halt bis um, weiß ich nicht, 8:30 geguckt und dann so, ja, fangen wir jetzt noch an. Oh nee, dann verpasse ich nachher die Aufnahme. Also wirklich.
Okay, ja. Also nächste Woche bespricht Stefan Staffel 3 von Red Oaks, höchstvermutlich.
Vermutlich. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Wir schauen es auf Deutsch.
Okay. Schauen es auf Englisch.
Ich hab's mir auf Englisch mal so eine Folge, die ich irgendwie, nachdem meine Freundin ins Bett gegangen war, habe ich dann nochmal eine Folge auf Englisch geguckt, weil ich mal so ein Gefühl dafür kriegen wollte und ja, war jetzt nicht so viel anders. Die deutschen Stimmen sind schon okay.
Ja. Ist natürlich, wenn du vom Englischen. Also irgendwie, das Amazon kriegt es ja manchmal nicht geregelt, welche Sprache ich gucken möchte. Oder vergisst das immer wieder und dann musst du es immer wieder umschalten und dann geht's halt los und die reden irgendwie Deutsch und das ist dann.
Ja, das ist blöd.
Sehr irritierend. Auch die Sounds stimmen dann nicht. Also es war ganz komisch. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendeine Folge, wo das mal so passiert ist, wir haben es dann später gefunden, wo man das auf dauerhaft umstellen kann, aber ja. Ja. Nee, also. Sehr gut. Red Oaks auf Amazon kann man wirklich gut wegschauen.
Prima.
Jetzt
du möchtest Podcast empfehlen?
Dir noch, genau, jetzt habe ich dir noch eine ein weiteres Thema reingeschummelt. Das stand nämlich ursprünglich nicht auf unserer Liste, bevor, als wir die Sendung angefangen haben.
Macht nicht, ich habe auch noch eins eingetragen.
Ja, habe ich gesehen. Ich habe jetzt in den beim Podcast durchhören bin ich heute über die Gimlet-Show Sandra gestolpert. Also die ist vor irgendwie 3-4 Wochen am Stück erschienen. Das ist eine erzählte Geschichte. Mir fehlen gerade die richtigen Wörter.
Ich weiß auch nicht genau, was du meinst.
Ist halt ausgedacht. Mir fehlt
also nicht fiktional.
Eine fiktionale Geschichte, genau. Ah, sehr gut.
Ach so, ich dachte, ja, ja, okay.
Also, genau. Es
mit erzählte Geschichte war ich auf dem falschen Damm, aber okay.
Ja, und es geht um Sandra und das ist eine virtuelle Assistentin und um Menschen, die in der Umgebung von Sandra arbeiten. Und wir lernen zum Beispiel Helen kennen, die arbeitet eben da in diesem Umfeld von Sandra. Also fängt da jetzt gerade neu an und man die erste Folge, man erlebt halt mit, wie sie da dabei ist und wie sie da ankommt und wie sie den ersten Tag dort arbeitet und so weiter. Ich bin ganz vorsichtig mit dem weiteren Erzählen, weil ich eben da ein paar Sachen nicht verraten kann und nicht verraten will. Ist eine sehr schöne, hochproduzierte, wie man es von Gimlet gewohnt ist, Serie. Es ist für mein Gefühl echt viel Werbung drin. Also es ist irgendwie 20, 25 Minuten Episoden und da ist 2 Werbeunterbrechungen drin. Was ein bisschen nervig ist. Auf der anderen Seite sind diese Werbeunterbrechungen aber auch sehr gut produziert. Also die sind so produziert, als würden sie dazugehören. Also sie sagen so, jetzt kommt Werbung, ganz klar. Aber dann redet jemand mit seinem virtuellen Assistenten und lässt sich einen, ich fahre jetzt demnächst nach Paris. Ja, ich weiß, ich habe deine Reise gebucht, ich habe deine Unterkunft und das und das und das und dafür habe ich so und so viel Geld ausgegeben. Was empfiehlst du mir denn, was ich auf der Reise hören sollte? Und dann empfiehlt er ihm irgendwas von Audible oder irgendjemand möchte irgendwelche Sachen bestellen und dann empfehlen sie ihm Mozilla als Browser, weil irgendwie das System ein bisschen übergriffig geworden ist und so weiter. Schön gemacht, schön integriert. Leider wiederholt sich es irgendwie nach der dritten oder vierten Folge, was ein bisschen nervig ist. Also es hat, die Werbung hat nichts direkt mit der Story zu tun, aber mit der Umgebung, in der die Story spielt. Und ist eine schön erzählte Geschichte, spannend. Ich habe sie dann doch auch durchgebinscht und bin noch irgendwie 2 Kilometer länger gelaufen, damit ich eben noch die entsprechende Folge fertig hören kann. Und ja.
Und da ist ja mal richtig Prominenz am Start. Also ich meine, Kristen Wiig und alias Shawkat, wie auch immer man sie ausspricht, das ist ja jetzt nicht so das übliche Podcast-Material. Also Kristen Wiig war bei Saturday Night Live und ist mittlerweile so in Hollywood angekommen. Und Alia Shawkat kennt man zumindest auch aus verschiedenen Hollywood-Filmen. Und vor allen Dingen habe ich sie sehr geliebt in Arrested Development in all den Jahren.
Oh, siehst du mal.
Ja, insofern, das ist, denke ich mal, so dass der starbesetzteste Gimlet-Podcast bisher.
Ja, da ist noch einer dabei, aber ich habe schon wieder vergessen, das war auch jemand, den ich kannte.
Okay.
Ja.
Die beiden stehen auf dem Cover.
Cover, ja, genau.
Ja, ja, dann mache ich gleich mal weiter.
Du hast nämlich auch noch.
Ich habe auch noch eine Gimlet Media Show, die ich empfehlen möchte. Und zwar The Habitat. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich eine Empfehlung ist.
Ich habe sie mir noch nicht reingeklickt. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie noch nicht reingeklickt.
Also The Habitat geht um eine Experimentserie, wie soll man das erklären? Also es gibt auf Hawaii gibt es einen auf einem dieser Vulkanberge irgendwo da im Hochland hat sich die dortige Universität sie nennen das The Dome. Das Ding ist im Wesentlichen eine Forschungsstation sozusagen, die ein bisschen so von der Größe und von der Ausstattung her daran erinnern soll, oder nicht daran erinnern, sondern dem vorgreifen soll, was wir vielleicht mal auf den Mars bauen werden, wenn wir denn irgendwann mal zum Mars fliegen sollten. Und das dauert ja nun eine Weile, bis man zum Mars und zurück ist, sind glaube ich allein 500 Tage rum. Und dann wollen wir sicherlich auch noch eine Weile da bleiben und da irgendwas tun. Das heißt, man müsste entsprechend viele Astronauten oder auch Kosmonauten auf relativ engem Raum sehr lange zusammenleben lassen. Und das allein wirft ja schon so ein paar Fragen auf in Bezug auf so rein menschliches Zusammenspiel. Wie stellt man ein Team zusammen, das so lange gemeinsam zusammengefercht funktioniert, ohne Lagerkoller zu kriegen, ohne sich gegenseitig umzubringen, ohne irgendwie in Teilgrüppchen zu zerfallen und nur noch Kleinkrieg zu machen. Was kann man da rein psychologisch über die menschliche Natur lernen, wenn man versucht, so ein Team zusammenzustellen? Das will man natürlich nicht erst lernen, wenn man dann wirklich losgeflogen ist zum Mars, sondern darüber gilt es vielleicht im Vorfeld Erkenntnisse zu sammeln. Und deshalb gibt es da mehrere dieser Missionen nacheinander und Leute zusammenzustellen, Teams zusammenzustellen und die ein Jahr lang in diesem Habitat, in dieser Marsstation, die natürlich eine gefakte Marsstation ist, aber eben komplett von der Außenwelt abgeschnitten, also da kommt niemand hin, da oben auf diesen Vulkan, und da steckt man halt, ich glaube, sechs oder sieben Leute, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in diese Station rein, und dann bleiben die da ein Jahr drin und müssen jeden Tag gewisse Aufgaben machen. Die haben so Kontakt zu Ground Control, und der Kontakt läuft so genauso wie beim Mars, der hat 20 Minuten Zeitversatz. Im Wesentlichen sind das meistens E-Mails, und sie können auf Wikipedia zugreifen, glaube ich, aber auch nur mit 20 Minuten Zeitversatz. Und sie müssen halt so ihre Daily Routine, also sie müssen irgendwelche Messungen machen und müssen irgendwelche kleinen Experimente vielleicht durchführen, und sie müssen ständig ihre eigenen Vitalfunktionen und so überwachen und müssen sehr viele Fragebögen ausfüllen und all solche Dinge. Und natürlich passiert da zwischenmenschlich unheimlich viel. Also man verträgt sich, man schlägt sich, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht so im Übertragenen. Es bilden sich Kleinstgruppen und so weiter und so weiter. Und das Ganze dokumentiert dieser Podcast, weil die Macherin sich ja sozusagen an eins dieser Experimente, das ist liegt schon ein bisschen in der Vergangenheit, war glaube ich 2015, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, hat sie das begleitet und hat Audiomaterial immer geschickt bekommen aus dem Habitat, und wo die Leute sich selbst aufgenommen haben. Und die haben den Rekorder teilweise stundenlang bei allem Möglichen mitlaufen lassen. Und sie schneidet daraus jetzt so ein bisschen, versucht sie in diesem Podcast, er hat 7 Folgen und eine Bonus-Episode, und diesen 7 Folgen versucht sie immer so ein Thema anzugehen. Die erste Folge ist natürlich der Einzug, die letzte Folge ist der Auszug. Und dazwischen sind so Folgen wie, weiß nicht, wie ist das mit dem Essen, ist das mit der, wie ist das mit Spacewalks, also die können auch mal rausgehen, aber dann müssen sie auch so komische Raumanzüge tragen, obwohl da draußen natürlich nichts weiter ist als Luft und Erde, und da kannst du einfach so rumlaufen, aber ja. Im Kontext dieses Experiments dürfen sie das halt nicht. Und was macht das mit denen, dass sie so ein bisschen deprived sind von Außenwelt? Und dann, was weiß ich, gibt es vielleicht irgendwelche Anbändeleien, weil das sind halt alles junge Leute und die sind da ein Jahr aufeinander eingepfercht, und da sind natürlich Männlein und Weiblein dabei, und da könnt ihr ja theoretisch auch mal so was anfangen, und gibt es das oder gibt es das nicht, und all diese Themen werden so in den einzelnen Folgen beleuchtet. Und was mich jetzt dazu bringt, es nicht aus vollem Herzen zu empfehlen, ist, dass ich es mir spannender vorgestellt hätte. Also ist aber ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Im Endeffekt.
Aber das ist schon, ist es echt. Also dieses Ding gibt's.
Ja, das ist echt, das Ding gibt's. Und sie hat tatsächlich eine dieser Missionen begleitet. Und sie hat immer Interviews mit dieser Frau von der University of Hawaii irgendwas. Und stellt ihr dann auch immer so Fragen zu dem Thema, was messen wir hier gerade, oder warum wird das erforscht und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen mit reingearbeitet, den wissenschaftlichen Anspruch da an der Stelle nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch bitter nötig, weil wenn man das nicht gemacht hätte, dann fragt man sich, was unterscheidet das, was ich jetzt hier anhöre, eigentlich von der Folge Big Brother? Außer, dass das eine aus reinem Voyeurismus gemacht wird und das andere jetzt sich einen wissenschaftlichen Anstrich gibt und da natürlich nicht mit irgendwelchen Spielen oder so die Leute aufeinander hetzt, sondern einfach sozusagen zuschaut, was da passiert. Aber Aufgaben gibt es natürlich schon. Es gibt auch einen Rang, es gibt eine Kommandeurin, es gibt die Ärztin, die irgendwie bei gewissen Dingen Einspruch erheben kann, wenn sie der Meinung ist, dass das gesundheitlich zu gefährlich ist oder so. Oder sonst wie der Meinung ist, das machen wir jetzt nicht, das ist unklug oder so. Dann kann sie da aus ihrer ärztlichen Sicht, irgendwie hat sie noch so ein Mitspracherecht von der Seite. Und dann gibt es die Kommandeurin, die irgendwie eben da den Hut auf hat, und den Engineer, der da irgendwas reparieren muss und so. Weil die natürlich auch alleine klarkommen müssen. Also wenn da irgendwie mal das Klo kaputt geht oder so, dann müssen sie es hinkriegen irgendwie. Es ist interessant, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe, die 7 Folgen zu hören, weil sie vor allen Dingen auch nicht allzu lang sind. Aber als ich es reingeklickt habe, dachte ich so, boah, ja, Mars-Mission und Training für Mars-Mission, voll cool und so. Und dann war es halt am Ende doch mehr so eine Human-Interest-Story zwischen den Leuten und wer sich da mit wem und so. Und nicht so sehr
fliegen
zum Mars, ne? Aber was wollte ich erwarten? Ich meine, natürlich fliegen die da nicht in Hawaii auf dem Berg zum Mars. Natürlich geht es da, ist das im Grunde im Wesentlichen eine psychologische Studie. Und insofern, natürlich ist es eine Human Interest. Es geht um die Leute da drin. Vielleicht bin ich da einfach mit falschen Erwartungen rangegangen.
Ja, aber weißt du, ob die zwischendurch das auch unterbrochen hatten? Also ich meine, also ich habe mal von sowas gehört, aber
es
da gab es irgendwie so.
Also diese Mission heißt High Seas. H-I-S, H-I-S irgendwas. Ich weiß jetzt nicht genau, muss man bei Gimlet mal nachgucken. Wir werden den Podcast einfach verlinken. Und das ist nicht die erste und auch nicht die letzte. Also da sind danach dann wieder andere Leute eingezogen und da waren davor auch andere drin. Also das muss, diese Mission ist nicht unterbrochen worden. Vielleicht war es einer der anderen.
Okay.
Weil die gehen halt immer ein Jahr und danach machen die den Kasten wahrscheinlich sauber und decken die nächsten Lab Rats rein und dann schauen sie mal, was dann passiert.
Ja, aber wenn du jetzt überlegst, in, weiß ich nicht, 3 Wochen oder so, fliegt der Alexander Gerst wieder zur ISS und ist dann auch 6 Monate damit mit 6 anderen Hanseln eingesperrt. Ist ja auch nicht viel anders.
Das ist richtig, aber 6 Monate sind halt 6 Monate und wie gesagt, hin und zurück Mars dauert schon 500 Tage.
Ja.
Also
ja,
mit 6 Monaten kommst du halt nicht aus. Wenn wir da noch ein bisschen bleiben wollen, dann.
Ja, hoffentlich hat man da ein bisschen mehr Platz als auf der ISS. Das ist ja nicht so riesig.
Ja, auf dem Mars sicherlich, aber das Raumschiff mit all dem Zeug, was wir mitnehmen wollen, garantiert nicht. Also die aktuellen, wenn du jetzt mit aktueller Technik zum Mars fliegen würdest, würden die Leute wahrscheinlich so sitzen, als wenn wir uns beide zusammen in deinen Kofferraum legen.
Das halte ich mit dir keine.
Ja, genau.
Von den Tagen aus.
Ich mit dir auch nicht, das gebe ich direkt zurück.
Wir können jeden Tag podcasten, weil wir eh nichts zu tun hätten im Kofferraum.
Ja.
Das ist eigentlich schön, nächste Saison machen wir mal aus dem Kofferraum.
Ach, ich weiß nicht.
Wir können im Sommer, glaube ich, einen aus dem Kofferraum machen.
Hm.
Das können wir mal überlegen. Ja.
Gut.
Also, Sandra, für alle die, die Storytelling-Podcasts mögen, Empfehlung, The Habitat, für alle die, die Big Brother auf ein bisschen intelligenter mögen, auch eine Empfehlung, für alle die, die zum Mars fliegen wollen, schaut euch am 6. Juni um 13.30 Uhr den Start von Alexander Gerst an.
Gut,
ist zwar nicht zum Mars, aber mindestens genauso aufregend. Okay, 13.34 Uhr, aber ja.
Ja, ja. Gut.
Das ist eine Zahl, die habe ich einmal irgendwo gelesen und die ist einfach da.
Die geht nicht mehr aus deinem Kopf.
Ja, genau.
Ah, das ist doch schön.
Ja, das ist, weißt du, so Sachen kann ich mir merken, wenn ich mir an mein Studium zurückerinnere.
Ist ein schönes Geräusch.
Ja, genau. Sag mal, du hast, glaube ich, letzte Folge, vielleicht auch erst nach der Sendung, erzählt, dass du dir ein neues Radl gekauft hast.
Ja, habe ich. Ich gehe schon seit längerem schwanger mit dem Gedanken, mir ein neues Fahrrad zu kaufen.
2 Jahre.
Nee, Anfang Mitte 2017 fing das an.
Ja.
Okay. Also es ist jetzt etwas über 1 Jahr, würde ich sagen. Ja. So.
Ich weiß nicht, dass wir mal in der Sneak zusammensaßen oder.
Genau, da habe ich erst noch nicht verstanden, wie dieser Fahrradmarkt überhaupt funktioniert. Es waren dann so Sachen, dass ich Dinge ergoogelt habe und dachte, oh, das ist ja ein tolles Fahrrad, so auf der Homepage von irgendeinem Hersteller. Und dann war es vielleicht, ich weiß nicht, lass es Juli oder August gewesen sein oder so. Und da hatte ich ein Fahrrad gefunden, wo ich dachte, das wäre doch toll. Da spare ich jetzt noch ein bisschen und dann kaufe ich das. Und dann habe ich geschaut auf der Homepage und dann stand da überall immer, ja, Lieferbarkeit so gelb oder rot und in der Rahmengröße, die ich vielleicht bräuchte, das weiß man ja vor einer Probefahrt auch nicht so genau, aber die in Frage kommen so ungefähr, war dann irgendwie, ja, Lieferbarkeit schwierig und dann schaust du so bei Radhändlern online, wo man so Zeug einfach bestellen kann und da sind dann immer so Restposten in so Rahmengrößen, wo du irgendwie, weiß nicht, die Hälfte von mir draufsetzen kannst, aber nicht mich komplett und dann habe ich gedacht so, ja, aber das ist doch das aktuelle Modell ja bei dem Hersteller, also auf der Homepage und da steht überall hier unser neues Fahrrad, voll gut und dann über die ganze Homepage, die ganze Titelseite ist voll mit diesem Fahrrad und man kriegt es nicht, so, warum? Also ich habe diesen Markt einfach nicht verstanden und das ging mir dann bei anderen Herstellern teilweise auch so, wenn ich dann andere schicke Fahrräder gesehen hatte bei, was weiß ich, hatte eins bei Ghost und ich hatte eins bei Cannondale und nicht bei Cannondale, die machen ja fast nur Rennräder und Mountainbikes, bei Canyon und
die machen auch nur Triathlon. Nee,
Canyon macht auch so Commuter, ich kenne, so
ich Urban kenne Hipster. Ich kenne nur von den Triathlon-Maschinen.
Ja, jedenfalls, ich habe dann so gesucht und irgendwie war da nie irgendwie das mal so lieferbar oder wenn dann mal was lieferbar war, dann hatte ich in dem Augenblick gerade die Kohle nicht, weil ich mir gerade ein neues iPhone geholt hatte oder irgendwelchen Quatsch, was man halt immer so oder weiß ich nicht. Man hat ja da immer so Phasen, wo man dann so für das eine Ding brennt und für das andere. Aber ich kam zu diesem Thema Fahrrad immer wieder zurück, bin aber auch immer wieder von dieser Marktsituation und von dem ganzen Thema abgestoßen worden. Und dann kam irgendwann so der Winter und dann schläft das natürlich so ein bisschen ein. Irgendwann flammte das dann wieder auf, weil ich dann angefangen habe, wieder regelmäßig Fahrrad zu fahren, weil ich dann die Kleine immer in die Kita gebracht habe. Ja. Mittlerweile so ein Fahrradanhänger. Da fuhr ich dann also wieder sehr regelmäßig, nahezu jeden Tag Fahrrad zur Arbeit und dann kam dieser Wunsch wieder auf, weil mein Fahrrad, mein altes, ist wirklich, wirklich hart Schrott gewesen. Das ist
schon eine ganz schöne Mühle, ja.
Ja, das ist halt irgendwie, weiß nicht, sicher. Ja? Das habe ich seit 98 oder so. Also 20 Jahre alt. Und dann kam so das Modelljahr 2018. Und der ganzen Fahrräder und dann wirfst du alle deine Erkenntnisse von, was du mal haben wolltest, alle wieder über Bord und fängst an bei null, weil jetzt haben ja alle Hersteller wieder andere Modelle und bei einigen Herstellern gibt's dann auch kein gescheites Nachfolgemodell von dem Vorjahresding. Dann denkst du, jetzt fängt das Spiel neu an. Dieses eine Fahrrad, was ich so mega gut fand, das könnte ich doch jetzt da, das 2018er, ja, gibt's nicht. Weil, weiß nicht, die ganze Serie eingestellt und so. Das war in dem Fall Specialized. Wo man dann auch denkt,
Das heißt, du hast dir alles überlegt und im nächsten Jahr gilt alles schon nicht mehr.
Ja, naja, das Problem ist auch, meine Ansprüche sind ja ständig gewachsen. Also am Anfang hatte ich ja null Ahnung von Fahrrädern und bin da so rein und das ist vielleicht ein Vorteil von dieser langen Zeit oder vielleicht auch ein Nachteil von dieser langen Zeit, die ich mit diesem Thema verbracht habe, dass ich mich unglaublich reinnerden konnte in diese Sache. Ich wusste dann...
Punkt.
Würde mir nie passieren. Ne?
Ich gehe mal hin in die Bar und nerd mich noch in den Condol rein. Was?
Mach das mal. Mein Wasser ist leider leer.
Okay, damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns alle nächste Woche wieder. Tschüss. Nee, warte.
Die Frage war am Anfang ja so, wenn du liest dann so Ausstattung oder du liest vielleicht in einem Forum oder so, wie so ein Fahrrad ausgestattet ist und dann reden die da immer so über Dior und XT und keine Ahnung und eine HS22 und gegen eine BT M6000 und du hast keine Ahnung, wovon die da sprechen. Und irgendwann wird dir dann so klarer, okay, das gibt so unterschiedliche Qualitätsstufen von Schaltungen und es gibt verschiedene Nabenschaltungen, es gibt verschiedene Kettenschaltungen, es gibt verschiedene Bremssysteme und hydraulische Scheibenbremsen und manuelle, also hier mechanische Scheibenbremsen und unterschiedliche Felgenbremsen und was weiß ich, die besseren Nabendynamos und die scheiß Nabendynamos und gute Lampen und schlechte Lampen und was weiß ich nicht alles.
Das heißt, und wenn jetzt einer unserer Hörer zufällig gerade sich ein, du hast jetzt keine Rennmaschine gekauft, sondern du hast dir so ein Straßenbike gekauft, gell?
Ich habe mir ein sehr hochwertiges Trekkingbike gekauft und
mit dem man keine Rennen fährt, sondern die Tochter zur Kita und danach fährt man selber zur Arbeit und dann fährt man wieder nach Hause und vielleicht fährt man abends nochmal in den Pub, aber nimmt dann sein Fahrrad vielleicht doch eher mit rein und weil man ein bisschen Geld damit ausgeben. Aber wenn man am Wochenende mal eine 100 Kilometer Radtour machen möchte, dann hält das Fahrrad da nämlich auch stand. Weil das schon.
Das Fahrrad hält dem stand, ich nicht, ja. Ja, definitiv.
Ja, gut, weil du jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht Rad gefahren bist. Aber prinzipiell wäre das ja auch kein Problem, weil es ist auch nicht so ultra schwer, oder? War das nicht so?
Ja, doch, es ist schon. Also im Vergleich zu einem Rennrad ist es sehr schwer.
Ja, gut, aber du vergleichst ja auch nicht mit einem Rennrad, sondern du vergleichst es mit einem, weiß ich nicht.
In seiner Klasse ist es vergleichsweise okay. Es wiegt 14,7.
Gut, aber hat einen Gepäckträger?
Und hat einen Gepäckträger,
Anhänger,
hat
Schutzbleche, Licht, Dynamo, allen Scheiß.
Ja, genau.
Okay, also wer sich dafür interessiert, der Nerd ist da.
Genau, ja, und ich habe es jetzt und bin sehr, sehr glücklich damit. Ich allerdings hat mir jetzt diese Krankheit natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Das ganze Training ist hin. Der Sommer ist ruiniert.
Ja, der Sommer,
du solltest die nächsten 6-8 Wochen nicht arbeiten gehen, weil das ist einfach viel zu gefährlich, da diese weite Strecke zu fahren ohne Training.
Ja, genau.
was? Was du Entschuldigung brauchst, sag mir Bescheid, ich schreib dir.
Ist schon klar. Nee, ich konnte seither noch nicht ein einziges Mal damit zur Arbeit fahren. Dafür habe ich das nie gekauft. Weil seit ich es habe, bin ich genau einmal damit vom Händler nach Hause gefahren. Das war zwar schon mal so eine Strecke von fast 20 Kilometern, aber dann war irgendwie Wochenende und dann habe ich Homeoffice gemacht, weil ich hier so Ablesefritzen hatte und dann bin ich krank geworden. Und okay. Und seitdem bin ich halt krank und ja, mehr oder weniger zu Hause. Ja, und dann bin ich halt noch nicht damit zur Arbeit gefahren. Das heißt, irgendwie hibbelt es mich gerade die ganze Zeit. Ich habe hier noch eine neue Fahrrad, also so eine Tasche für hinten, weißt du, so eine, die man da so an der Seite dranhängt, damit ich da mal Krams für die Arbeit reinmachen kann. Und ich habe mir auch ein paar Klickpedale gekauft, da musst du mir vielleicht gleich nochmal Tipps geben. Und dann habe ich mir noch einen neuen Board, also einen Fahrradcomputer da, so einen kleinen bestellt, den ich da noch montieren muss. Und ich habe den noch nicht mal rangeschraubt, weil ich weiß nicht, warum soll ich in den Keller gehen, dann ranschrauben, wenn ich dann eh nicht fahren kann. Ja. Das ist irgendwie so, das ist alles gerade nicht sehr zufriedenstellend. Ich will fahren.
Ja.
Thema Klickpedale. Ich habe mir so Kombipedale gekauft, die man auf der einen Seite, sind es normale Plattformpedale, kannst du mit ganz normalen Schuhen fahren. Mhm. Und auf der anderen Seite sind Klick-Dinger dran. Und da habe ich mir jetzt ein paar Schuhe gekauft, die man jetzt nicht so Rennradschuhe sind, sondern eher so ein Mountainbike-Tourenschuh. Mhm, damit kann man auch noch so halbwegs normal laufen, wenn man die Dinger, wenn man nicht auf dem Fahrrad ist.
Das heißt wahrscheinlich SPD.
Ja, ist SPD. Mhm. Und also nicht die das Partei, ist, sondern so
Shimano-System.
So heißt das Shimano-Klick-Pedalsystem. Und jetzt liest man ja überall so, am Anfang wird man früher oder später irgendwann mal geistig abwesend sein und nicht rechtzeitig den Fuß aus dieser Klickhalterung lösen können und wird sich dann hart auf die Seite legen. Was kann ich tun, damit mir das nicht passiert?
Nichts.
Echt nicht?
Ja, du kannst natürlich jedes Mal, wenn du anhältst, total intensiv, jetzt, Achtung, gleich, ich muss mit beiden Füßen rausklicken und ich werde zu einer Seite umkippen und dann, aber ja, man macht sich halt irgendwie einmal zum Horst und dann ist es auch wieder gut.
Aber bricht man sich beim zum Horst machen nicht versehentlich auch gleich noch irgendwie den Ellbogen oder so?
Nee, ach. Du stehst ja und kippst ganz langsam um. Das geht ja in Zeitlupe. Mir ist es passiert. Ich bin bei meinen Eltern, ja, da warst du auch schon mal, nach Hause gekommen und an das Tor rangefahren. Und also habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Das ist schon irgendwie 2 Jahre her. Bleib stehen. Klick linke Seite aus, weil da war der Griff fürs Tor und so weiter und kippt ganz langsam nach rechts um und lande mitten im Busch und liegt dann da. Die Nachbarn kamen vorbei so, oh, alles in Ordnung mit dir, alles in Ordnung. So, ja, ich habe neue Klickpedalen und kann sie nicht bedienen. Das Blöde ist halt, du liegst dann da und bist auf dem Fuß, der unter deinem Fahrrad ist, noch eingeklickt.
Ja,
das ist halt
ja,
ein bisschen doof. Aber, ja, mein Gott, also du musst ja wirklich die ersten 20 Male, wenn du anhältst, sehr konzentrieren. Achtung, ich muss jetzt am besten auf beiden Seiten ausklicken oder halt wirklich ganz konzentriert darauf achten, in welche Richtung ich jetzt kippe. Wenn du eh immer nach links kippst, okay, mach linker Fuß raus, aber sei darauf bereit, dass du auch auf die rechte Seite kippen kannst.
Und seit du dich das eine Mal da in den Busch gewälzt hast, ist es dir nochmal passiert oder?
Nie wieder.
Okay.
Also ich bin, weiß ich nicht, schon an Ampeln ganz langsam rangefahren und merk so, also linker Fuß ausgeklickt und merk so, ich kipp nach rechts und klick sofort nach rechts. Das ist so automatisch, weil du dann nicht, das Problem ist halt beim normalen Fahrrad, du kannst mit dem Fuß einfach zur Seite rausrutschen. Und bei den Klickpedalen musst du hinten mit der Ferse zuerst drehen. Und wenn du versuchst, aber quasi vorne den Fußballen zur Seite zu schieben, dann geht's nicht, weil der ist eingeklickt. Aber das ist für mich jedenfalls so drin gewesen, dass ich einfach hinten dann Ferse umschiebe und dann bin ich sofort raus. Also bist du auch innerhalb von nichts raus. Also geht sofort.
Ja, genau. Also ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, aktuell kann ich es nicht austesten. Die Schuhe stehen hier direkt neben mir. Und ich bin gespannt, wann ich sie das erste Mal anziehe. Ich glaube, ich werde dies nicht auf einer Fahrt zur Arbeit machen.
Nee, würde ich auch nicht machen. Ich würde einfach mal Probe fahren. Was du gut machen kannst, also was ich auch gemacht habe, als ich meine Klickpedale neu hatte, ist einfach auf einen Parkplatz oder auf einen, weiß ich nicht, irgend so ein.
Also den Tipp, den ich auf YouTube gesehen habe, ist, es auf einer Wiese zu machen. Da tut es nicht so weh, wenn man sich hinlegt.
Ja, aber du kannst ja fahren. Also was ich eben machen würde, ist einklicken, ausklicken, einklicken, ausklicken, einklicken, ausklicken. Dass du dieses Gefühl für, okay, so klicke ich aus, aber auch so klicke ich ein. Weißt du, wenn du an der Ampel stehst und losfährst und du erst 14 Umdrehungen brauchst, bis du dann mal in dieser scheiß Pedale drin bist, weil die ist ja, die Pedalseite ist schwerer, das heißt, die ist unten. Ist wahrscheinlich bei dir auch so.
Nee, die sind balanced. Wenn die sich frei drehen, drehen die sich genau senkrecht.
Oh, okay.
So dass du dich quasi, ich glaube, die Klickseite ist dann hinten.
Ja, okay. Das heißt, du kannst aber dann von hinten dagegen treten.
Dann klappt und dann nach vorne um, genau. Die Idee ist dabei, glaube ich, also so habe ich das verstanden. Ich muss das noch, bin ja erst einmal kurz gefahren, ich muss es noch genauer beobachten. Mhm. Aber die Idee ist sozusagen, dass sie sich immer in eine definierte Position begeben, von der es gleich weit in beide Richtungen ist.
Ja, das
ist dann, könntest dann quasi mit deinem Klickfuß von hinten kommen und mit deinem normalen Fuß von vorne und dann würde sich das Pedal jedes Mal richtig stellen.
Ja, das ist gut.
Wahrscheinlich genau so lange, bis da ein bisschen Sand drin ist und dann warst du eh.
Ja, gut, aber das sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Aber dass du das eben, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Mal übst. Also mir geht's ja sogar so, nach dem Winter, wenn ich das erste Mal wieder aufs Rad steige, dass ich dann trotzdem auch hin und wieder mal so einfach die Klickpedalübungen mache. Du fährst irgendwo auf ein langweiliges Stück, weiß ich nicht auf der Straße, irgendeinen Weg, so einen Betonweg neben der Autobahn her oder sonst irgendwas und strampelst einfach und dann klickst du aus, klickst du ein, klickst du aus, guckst mal, klickst ein, kickst so ein bisschen rein, dass du da einfach ein Gespür dafür hast, wie die Pedale sich anfühlen muss, wenn du drin bist, wenn du nicht richtig drin bist und so. Du kannst natürlich auch erstmal 10 Umdrehungen an der Ampel lostreten und fahren und danach sortierst du deine Pedale, also mache ich's. Ich habe jetzt nur die Rennrad, also Lookpedale drin. Die haben auch nur eine Seite, wo ich einklicken kann und da musst du halt dann die richtige Seite treffen. Und das ist aber eben nicht schlimm, wenn du da die Seite mal nicht triffst, weil du ja an der Ampel stehend sowieso eine Seite automatisch schon einklicken kannst, weil du ja einen Fuß eben mal hochnimmst aufs Pedal.
Was ist bei deinen Pedalen anders als bei dem SPD-System?
Das ist größer. Das ist größer.
Okay. Das heißt, die Kraftübertragungsfläche ist größer.
Genau. Ja. Aber ich bin vorher, also die ersten 5 Jahre auf dem Rennrad auch SPD gefahren, weil ich vorher auf dem Mountainbike auch die SPD hatte und damals, als ich das Rennrad gekauft habe, gedacht habe, Mensch, wäre voll die gute Idee, wenn du das System beibehältst und gleich und dann kannst du auch die Schuhe mal tauschen hin und her und so. Ja, Scheißdreck habe ich nie gemacht. Also
okay.
Auf dem Mountainbike, wenn ich mal Mountainbike fahre, dann fahre ich halt SPD und wenn ich Rennrad fahre, dann fahre ich halt die Lookpedale. Und das ist scheißegal. Also.
Verstehe.
Ja. Diese Rennradschuhe, das macht halt keinen Spaß, darin zu laufen. Das ist halt einfach scheiße. Also die haben halt, da hast du halt quasi einen Absatz vorne. Die ist halt
ja, ich weiß
vorne nicht. Unterm Ballen irgendwie so 1,5 Zentimeter höher.
Ja. Ja, die Schuhe, die ich jetzt habe, die haben halt sehr harte Sohlen. Das will man ja wohl auch so wegen der Kraftübertragung und damit die sich halt nicht so durchflexen, damit du da nicht irgendwie deine ganze Energie in das Biegen deiner Schuhsohlen steckst. Aber ansonsten mit den leicht tiefer eingebauten Cleats, also diesen Schnappern da, sie sehen natürlich irgendwie schon irgendwie klobig und nach Fahrradschuhen aus, aber ich glaube, man kann damit noch halbwegs normal dann irgendwie in die Firma reinlaufen und ich denke mir, ich werde mir in der Firma einfach irgendwo ein paar Sneaker unterm Schreibtisch deponieren und dann
ja, eben die Schuhe. Schnell die Schuhe, das
ja Schuhe austauschen, klar. Fertig. Genau.
Ja, und du läufst ja nicht im Anzug rum und wenn du im Anzug in die Firma gehen musst, weil Kunden da sind oder sonst irgendwas, dann ist eh alles anders.
Ja, dann fahre ich an dem Tag U-Bahn und gut ist.
Ja, genau. Nee, was ich noch an deinem Rad spannend finde, ist die Kraftübertragung, weil du hast keine Kette wie weiß ich nicht, 85% der anderen, in Anführungsstrichen, normalen Fahrräder.
Genau, ich habe ein...
Was hast du denn da für ein quatschiges, nein, ein interessantes System?
Ich habe mir ein Fahrrad mit Gates Carbonriemen gegönnt. Das heißt, es ist einfach ein Zahnriemen, so wie man das aus dem Auto kennt oder auch von manchen Motorrädern. Und das hat sich im Motorradbau hat sich das schon relativ weit verbreitet, weil Motorräder ja noch klassischerweise auch mit Ketten angetrieben werden. Da gibt es dann noch so Firmen wie BMW, die irgendwie Kardanantriebe verbauen, ganz wirres Zeug.
Was denn? Und
Kardan, also so diese lustigen drehenden Wellen mit diesen Umlenkknubbeln.
Okay.
Hast du mal so eine Kardanwelle gesehen? Das ist so.
Nee.
Manchmal unter einen LKW guckt, sieht man die unter alten LKWs, diese sich drehenden
Wellen. Du selten unter LKWs gucken.
Ja, das siehst du auch, wenn du seitlich vorbeiläufst und der steht an der Ampel neben dir. Wenn du so einen hochbeinigen alten LKW siehst, musst du mal schauen, da sieht man manchmal hinten die Kardanwelle zur Hinterachse gehen. Darum soll es aber nicht gehen. Kardanwellen, anderes Thema. Und einige Hersteller, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, Buell zum Beispiel hat das früher verbaut, ich glaube Harley-Davidson zum Teil, haben halt Zahnriemenantriebe zum Hinterrad verbaut. Und das ist durch einen Carbonfaserverstärkter Riemen, der halt so ähnlich wie der Keilriemen, den man aus den meisten Autos kennt, so sieht der im Grunde auch aus, ist das ein Stück Carbonfaser mit Gummi und Gedöns dabei, hat so solche kleinen halbrunden Zähne. Also sehen aus wie so, ja, halbrund und dann noch so ein kleiner Zapfen unten drunter. Also es sind so Stege und dann oben so eine halbrunde Kappe. Und dazu gehören dann natürlich zwei, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Zahnräder, aber die sehen halt ein bisschen anders aus, damit die eben genau, damit der Riemen da genau reingreifen kann. Und das hat den Vorteil, dass das erstens sehr, sehr leicht ist. Also der Riemen wiegt halt so gut wie nix. Und die Räder sozusagen, die da angetrieben und dann eben hinten auch wieder angetrieben werden, die sind auch, ja, dünn und halb hohl in der Mitte, überall Sachen weggefräst, so nur so viel dran an Material, wie unbedingt sein muss. Und das Ganze hat den Vorteil, dass es nicht geschmiert werden muss, weil der halt nicht, da reibt nicht Metall auf Metall, sondern eben Gummi auf Metall. Und innen drin ist Kevlar und das Ganze, oder Carbonfasern, ich weiß nicht, Kevlar ist, glaube ich, ein Markenbegriff. Ich weiß nicht, ob wirklich Kevlar in dem Sinne da drin ist. Egal. Jedenfalls, es ist sehr leicht, das System. Natürlich ist da jetzt in dem Sinne keine Schaltung dabei. Die Schaltung muss man dann anderswo haben. Also die hat man dann in der Regel in Form einer Getriebe- oder einer Nabenschaltung. Die ist nicht Teil dieses Systems, wie das ja bei einer Kette ist, wo die Kette Teil des Getriebes sozusagen ist. Das geht da nicht, weil der sich eben nicht, der kann nicht wie so eine Kette von einem Ziffer, von einem Ritzel aufs andere hüpfen, sondern das ist eine starre Übersetzung. Man kann die natürlich anpassen. Es gibt dann unterschiedlich große Riemenscheiben. Wenn man das möchte, wenn man da irgendwie seine Übersetzung ein Stückchen anpassen möchte, kann man das machen. Aber ansonsten ist das erstmal ein starres System, aber es hat halt den Vorteil, keine verschmierten Hosen mehr. Es quietscht nicht, es ist absolut leise. Es macht nicht diese typischen Geräusche, die so eine Kettenschaltung macht, wenn sie mal ein bisschen dreckig ist. Der läuft immer gerade, der läuft nie irgendwie, wenn du da in so absurden Gängen fährst oder so, das ist dann natürlich wieder eine Frage, wie deine Schaltung dann, was die so für Quatsch macht, aber wenigstens dieser Teil des Antriebs
das beschränkt heißt,
sich in der Wartung.
Nur hinten. Richtig?
Ja, jein. Mein Fahrrad schaltet vorne, aber im Grunde ja, ich schalte nur an einer Seite.
Vorne?
Ja, ich habe eine Getriebeschaltung.
Ach so.
Die sitzt vorne im Tretlauf.
Ich muss mal bei dir vorbeikommen, das muss ich mir mal angucken.
Das musst du dir mal angucken. Der Vorteil, wie gesagt, die Wartungsarmut, das ist das, was ich haben wollte. Ich wollte ein sehr zuverlässiges Fahrrad und wollte dieses
du willst halt fahren und nicht irgendwie Scheiß machen. Nicht
schwach. Genau, und Kettenschaltungen haben mich mein Leben lang immer genervt, weil sie immer irgendwie, da müssen sie eingestellt werden und dann treffen sie da die Gänge nicht mehr und dann macht das immer diese Geräusche, wenn so ein Fahrrad an einem vorbeifährt, wenn man so Trekkingrädern, die so an einem tagtäglich vorbeifahren, wenn man denen so zuhört, man hört immer, dass die Gänge nicht ganz perfekt laufen, dass es irgendwo rasselt es immer ein bisschen. Und oder vorne schleift es am Umwerfer oder sonst irgendwas. Und entweder wirklich? Sind alle Leute.
Ich möchte hinterher schreien, schalt halt mal.
Ja, oder stell die Schaltung mal richtig ein oder so. Und ich weiß, dass ich da auch schuldig bin und meine Schaltung auch immer schlecht eingestellt war und es hat mich immer aufgeregt, aber ich bin auch wahrscheinlich irgendwie zu, vielleicht hätte ich da mal YouTube-Videos gucken müssen, was man da eigentlich tun muss, aber da hat man auch schon wieder schmutzige Finger und so. Ich wollte was Wartungsarmes jetzt einfach mal haben und was, wo ich, wenn die Hose drankommt, dann, man kann sich die Hose natürlich immer noch da reinwickeln, das geht nach wie vor, aber sie kommt dann wenigstens sauber auf der anderen Seite wieder raus, wenn man nicht auf die Fresse geflogen ist dabei.
Außer du hast Staub und so eingefangen, oder?
Ja, du kannst es warten, ganz einfach, indem du einen Eimer Wasser drüber kippst. Dann ist es wieder sauber. Fertig.
Ja, okay. Cool.
Ja, darauf beschränkt es sich auch. Also ich meine, du musst gelegentlich mal, das ist eine andere Sache, die dieses Ding hat, das ist natürlich ein Endlosriemen. Also der wird nicht geöffnet und genietet wie eine Kette. Und wenn man schon mal eine Kette selber gewechselt hat, ich habe das am Fahrrad nie gemacht, aber am Motorrad, dann muss die ja durch den Rahmen durch. Also du kannst sie ja nicht einfach nur draufstecken und sagen, so Kette, jetzt bist du da drauf, jetzt fädel ich dich auf und dann ist gut, sondern du musst sie ja aufmachen durch den Rahmen hinten, durch dieses Dreieck, was da von der Sattelstange auskommt, durchstecken und dann vernieden irgendwie, zumachen, die Kette. Ja. Und das geht natürlich mit einem Endlosriemen nicht, aber ein Carbonriemen lässt sich nicht vom Enduser auf- und zumachen, sondern der wird in einem Stück hergestellt und dann ist er da und dann muss er da durch. Und jetzt hat dein Fahrrad oder mein Fahrrad natürlich hinten auch so ein Rahmendreieck und dieses Rahmendreieck, also dieses sogenannte Ausfallende hinten, muss sich dann öffnen lassen. Und deshalb braucht man einen spezifischen Rahmen, der darauf vorbereitet ist. Dass man da irgendwo ein Stück mit ganz vielen Schrauben, kannst du so ein Stück Rahmen herausnehmen quasi und dann deinen Riemen durchfädeln und dann das Stück Rahmen wieder einsetzen und wieder festschrauben. Und dass das dann trotzdem noch die Festigkeit hat, die man von dem Rahmen an der Stelle erwartet, das war sicherlich am Anfang einer der Schwachpunkte, als Riemenantriebe aufgekommen sind. Da haben dann wahrscheinlich auch Fahrradhersteller Rahmen gebaut, die dann nicht so perfekt waren. Und dann ist das ein bisschen in Verruf geraten, so nach dem Motto, ja, es ist da hinten instabil, das will man alles nicht haben und so. Aber mittlerweile gibt es diese Riemenantriebe auch schon ein paar Jahre, also das ist jetzt auch abgehangen und öffnebare Ausfallenden sind auch kein Thema. Und da musst du natürlich noch die Riemenspannung einstellen können, das heißt, du musst das Hinterrad in der Lage sein, sozusagen vor und zurück zu versetzen. Das ist dann schwierig, wenn du Felgenbremsen hast. Weil in dem Augenblick, wo du ein Rad vor- oder zurück versetzt, bedingt das dann automatisch, dass du deine Felgenbremsen neu einstellen musst. Bei Scheibenbremsen ist das dann egal und deshalb sind die meisten Riemenräder dann auch mit Scheibenbremsen, weil da wandert die Scheibe natürlich mit und dann ist das auch schon wieder wurscht.
Das heißt, du hast so eine Scheibenbremse?
Ja.
Okay. Weißt du, ob das schon im Rennbetrieb eingesetzt wird?
Nee, wird es höchstvermutlich nicht, weil gerade in der Kombination mit, dass ja immer noch eine Schaltung braucht, hast du dann doch Nachteile, die du im Rennbetrieb nicht haben willst. Also das Gesamtsystem, Schaltung und Antrieb, ist dann doch schwerer wahrscheinlich als eine Kettenschaltung. Ja. Nicht viel, aber dann doch. Und gerade dann kann man wieder über so Sachen wie Widerstand diskutieren. Der Riemen hat eine gewisse Spannung und der macht speziell in niedrigen Drehzahlbereichen erstmal einen höheren Tretwiderstand als eine Kette. Für die meisten Leute vermutlich nicht zu bemerken. Aber es gibt dann auch Messungen, die sagen, oberhalb von 100 Watt gewinnt der Riemen aber wieder, weil das eine Spannung ist, die wirkt im Wesentlichen, das ist ein konstanter Wert. Der da sozusagen ist und die Reibung wird bei einer Kette dann irgendwann höher, wenn du schneller fährst. Und insofern, es gibt da viele Studien, die sagen, ja, das ist so, ja, nein, das ist anders und im Endeffekt, ich glaube, für den Rennbetrieb ist dieses System Kette einfach am ausgereiftesten und immer noch am besten. Mountainbiker fangen jetzt, glaube ich, gerade an, die Riemen zu mögen, weil die halt so, ja. Das ist ja kein Trick drin. Ja, und die Schaltungen sind dann gekapselt. Das heißt, dir fliegt auch kein Dreck mehr in die Schaltung und du hast nicht irgendwie da dann die Äste drin hängen oder so.
Charmant.
Aber ich bin kein Downhill-Mountainbiker, also das tangiert mich jetzt auch nicht.
mit dem Babywagen dran und dann die Berge runter. Boom.
Ja. Ich stand an meinem Händler und hab so eine mordsmäßige Triathlon-Maschine da aus der Nähe angeguckt und hab dann nochmal kurz an meiner Entscheidung gezweifelt und hab gedacht, oh, guck dir mal dieses Monster an. Und dann habe ich dem Händler gefragt, ob ich da einen Kinderanhänger dranhängen konnte. Der hatte dann nur so ein müdes Lächeln, so, also ich weiß nicht genau, was er mir gesagt hat, aber er war kurz um eine Antwort verlegen, weil er nicht wusste, ob ich das ernst meine oder nicht. Ich glaube, da zerfetzt dir wahrscheinlich einfach den Carbonrahmen, wenn du das erste Mal bremst oder so, weil der Hersteller wahrscheinlich nie damit gerechnet hat, dass da von hinten schiebende Kräfte kommen oder so, dann
ja, klar,
bröselst du einfach da hinten das Ende,
ja, oder so. Die sind ja von ganz anderen Ansatzzweck gemacht. Also, spricht ja nichts dagegen.
Genau.
Ja.
Tja, das so viel dazu.
Neues Fahrrad.
Sehr gut. Jetzt muss ich endlich fahren. Ich muss gesund werden.
Genau. Haben wir sonst noch Themen?
Ich denke, nein.
Nein.
Oder hast du noch welche?
Ich kann schon nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich lalle ein bisschen.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Sendung an dieser Stelle.
Ja. Meine Stimme. Ich möchte mich noch für Kommentare bedanken.
Ah ja.
Ich freue mich echt, wenn ich Kommentare, also wenn wir Kommentare auf sneakpot.de bekommen. Irgendwie.
Ja,
früher mal mehr.
Das stimmt, früher war mehr Lametta, aber wir wollen nicht meckern, sondern eben auf sneakpot.de verweisen, wo ihr eure Kommentare loswerden könnt. Ich muss jetzt dringend aufhören zu sprechen, meine Stimme fängt an, sehr kratzig zu werden, und deshalb sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.